Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 15. September. Das sind unsere heutigen Themen. Kann das Bücherbergwerk im Montbijou weiter bestehen? Das entscheidet sich am kommenden Dienstag. Eines ist aber klar, die Menschen dahinter stecken viel Herzblut in das Antiquariat- und Arbeitsintegrationsprojekt.
An sich bin ich ein Bock, der hier Gärtner ist, weil ich täglich Bücher in der Hand halte und dann selten ohne ein Buch nach Hause gehen kann. Also es ist ganz witzig, ich setze mich dem gefährlichsten Laden aus, den es für mich gibt.
Dann, dieses Wochenende findet in Bern das Theater-Netzwerk-Treffen M2Act and Burning Issues statt. Thematisiert werden brennende Themen in den darstellenden Künsten.
Ein Problem ist sicherlich, dass die Lohnsysteme nicht immer transparent sind. Dass gar nicht klar ist, wer wie viel verdient für welche Aufgabe. Das ist häufig mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir enger zusammenarbeiten, nicht mal transparent und offen gelegt, wie da die Lohnunterschiede oder die Lohngefälle oder auch der Gender Pay Gap aussehen.
Und in unserer akustischen Kolumne geht es heute um Hochs und Tiefs.
Und es gibt jemanden, der unweigerlich eh schon meine Lebenspartnerin ist. Ich.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Berner Stadtrat debattierte gestern über das Budget 2024. Dabei gab er unter anderem grünes Licht für zusätzliche Gelder für Schulen. Die Schlussabstimmung zum Budget wird jedoch erst in der nächsten Sitzung erfolgen. Diese findet in einer Woche statt. Matthias Aebischer will Bundesrat werden. Gestern gab der Berner SP-Nationalrat an einer Medienkonferenz seine Kandidatur bekannt. Er ist nach Mustafa Attici und Daniel Josic die dritte Person, die sich offiziell zur Wahl stellen möchte. Die SP-Fraktion wird voraussichtlich am 25. November entscheiden, wen sie aufs Ticket nimmt. Die Bundesratswahlen finden dann am 13. Dezember statt. In der Schweiz komme die Innovationskraft häufig von AusländerInnen. Das titelt heute SRF News. Laut einer neuen Studie würden vor allem AusländerInnen zur Innovationsentwicklung beitragen. Es seien oft Menschen ohne Schweizer Pass, die erfolgreiche Unternehmen gründen. SRF nennt als Beispiel Nestle, Novartis und Lonza. Der Anteil AusländerInnen an der Schweizer Bevölkerung liege derzeit bei 26%, ausländische Personen stellten aber knapp 40% aller Unternehmensgründungen. Zudem haben gemäss der Studie 52% der Personen in der Forschung keinen Schweizer Pass. Verfasst wurde die Studie von der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse. Die Söldnergruppe Wagner baue ihr Lager in Belarus ab, das zeigen Satellitenbilder. Die Süddeutsche Zeitung vermutet, dass die russische Söldnerfirma ihren Standort in Belarus aufgeben wird. Nach einem Aufstand gegen die russische Regierung im Juni hatten sich viele Mitglieder der Söldnergruppe dorthin zurückgezogen. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag gibt es zuerst gebietsweise Nebel oder tiefen Hochnebel, dann jedoch einen freundlichen Tag. Das Thermometer zeigt bis zu 25 Grad. Der Sonntag wird schön und sommerlich warm, bei Tageshöchstwerten von rund 27 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bücherregal um Bücherregal reihen sich aneinander. Im perfekt organisierten Bücherbergwerk im Montbijou finden Interessierte so ziemlich zu jedem Thema das passende Buch. Rund 150.000 Bücher warten hier auf ein neues Zuhause. Doch wie lange das Antiquariat, das auch ein Ort der Arbeitsintegration ist, noch bestehen kann, ist unklar. Kommenden Dienstag soll die definitive Entscheidung fallen über die Zukunft des Bücherbergwerks. Roberta Winterberg ist Buchhändlerin und Arbeitsagogin. Sie leitet das Bücherbergwerk seit rund 10 Jahren. Ich wollte von ihr wissen, ob sie ein Lieblingsbuch habe.
Ja, das habe ich. Aber die Schwierigkeit hier im Bücherbergwerk ist, dass wir leben durch die Spenden und können das nicht steuern, welche Bücher bei uns eintreffen. Und daher ist es manchmal schwierig für die Beratung. Aber ich bin ein großer Comics-Fan. Und ein von meinen Lieblingscomics ist von Ulli Lust. Heute ist der letzte Tag vom Ende meines Lebens.
Das Lieblingsbuch von Geschäftsführerin Roberta Winterberg gibt es derzeit also nicht, im Bücherbergwerk im Montbijou. Doch vielleicht wird es in Zukunft irgendwann einmal jemand abgeben. Das bedingt jedoch, dass das Bücherbergwerk weiter existieren kann, was derzeit noch offen ist. Denn die Trägerorganisation Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH muss sich aus finanziellen Gründen zurückziehen.
Im Juli 2022 habe ich erfahren, dass das SAH Bern das Bücherbergwerk nicht mehr tragen kann. Und darum habe ich dann im September eine Spendenaktion gestartet. Und dank dieser Spendenaktion können wir jetzt noch ein Jahr länger den Laden offen halten.
Dieses zusätzliche Jahr hat Luft verschafft, um sich neu zu organisieren. Im Mai konstituierte sich ein Verein Bücherbergwerk. Präsident Marc von Weinkopp:
Der Zweck ist ganz einfach. Wir möchten das Bücherbergwerk so fortsetzen können, wie es jetzt vom SAH geleitet und gestaltet wird. Es gibt überhaupt keinen Grund, hier etwas erneuern oder ändern zu wollen, weil wir das Bücherbergwerk rundherum eine gelungene Sache finden. Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass SAH führt das laufende Jahr noch zu Ende, also bis 31. Dezember. Und der Verein plant, bereitet sich darauf vor, ab 1. Januar 2024 übernehmen zu können.
Eine solche Übernahme sei gar nicht so einfach. Es gäbe viele Fragen zu klären, beispielsweise hinsichtlich der Mitarbeitenden.
Hier arbeiten zwischen 10 bis 12 junge Erwachsene und Langzeitarbeitslose zum Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt.
Auf 2 Etagen finden sich rund 150.000 Bücher. Das Bücherbergwerk ist damit das größte Antiquariat der Schweiz. Eine exakte Organisation ist da unerlässlich. Mitarbeiter Joel erklärt, was seine Aufgaben sind.
Vor allem Bücher aufnehmen, Neueingänge aufnehmen, Preise definieren und eigentlich den Katalog füttern mit neuen Daten. Aber wir haben hier ein Antiquar-Tool, also das ist ein Verzeichnis, ein Katalog, der auf den lokalen Servern alle Bestände, die wir in den Katalog aufnehmen, anreiht und schlussendlich uns natürlich hilft, die Bücher zu finden, die wir haben.
Genau. Die vielen, vielen Bücher, die hier zu finden sind, wurden gespendet. Ganz alle Bücher werden aber nicht entgegengenommen, sagt Geschäftsleiterin Roberta Winterberg.
Also unsere Kundschaft kauft am meisten Belletristik, also von daher am liebsten Belletristik, Taschenbücher, gebundene Bücher. Neuere Sachbücher sind auch sehr gefragt, auch für die Studenten. Was wir nicht mehr nehmen, allgemein sind gesammelte Werke, also Goethe, Schiller in 7 bis 10 Bänden oder auch Bildbände sind nicht mehr gefragt.
Kommenden Dienstag findet die Vorstandssitzung des neu gegründeten Vereins Bücherbergwerk statt. Dann wird entschieden, ob der Verein Ende Jahr das Antiquariat übernehmen wird. Ob der Verein das Risiko eingehen will, entscheidet vor allem die finanzielle Situation, erklärt Vereinspräsident Marc von Weinkorb-Lüthi.
Also wir haben eigentlich 3 Punkte. Es gibt das, was das Bücherbergwerk als solches einbringen kann. Das ist einmal der Buchverkauf, dessen Zahlen wunderbar steigen im Moment. Das sind dann auch die Programmteilnehmenden, die von den Sozialämtern hierher kommen und mitarbeiten. Das ist der wichtigste Teil sogenannter Einnahmen, dass wir also gut am Markt positioniert sind. Der Verein selber, der kann 2 Dinge tun. Er kann sich selber aufbauen mit Mitgliedern. Auch hier haben wir für 2024 uns das Ziel gesetzt gehabt, 5.000 Franken Mitgliederbeiträge zu bekommen. Wir haben schon mehr als das Doppelte jetzt. Also diesen Budgetposten fürs nächste Jahr haben wir erreicht. Und das Zweite ist, dass wir vor allem für die ersten beiden selbstständigen Jahre, also 2024, 2025, noch maßgeblich auf fremde Hilfe angewiesen sind. Und hier fragen wir verschiedene Stiftungen, auch Institutionen der öffentlichen Hand an und bitten sie um Unterstützung. Vor allem nennt man das Anschubfinanzierung. Also so lange müssten wir extern noch gestützt sein, bis wir selber alles tragen können.
Die Zukunft des Bücherbergwerks wird sich also nächste Woche entscheiden. Bei einem negativen Entscheid müsste die jetzige Trägerschaft, das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH, bis Ende Jahr die Räumlichkeiten auflösen und zehntausende Bücher loswerden. Wir haben es gehört, das Lieblingsbuch von Geschäftsleiterin Roberta Winterberg ist derzeit nicht zu finden im Bücherbergwerk. Und wie steht es ums Lieblingsbuch des Vereinspräsidenten? Hat auch Mark von Weinkorb-Lüthi ein Lieblingsbuch?
Nein, ich traue mich das nicht zu sagen, weil ich ein Kreuz- und Querleser bin und dann so in Wellen Lieblingsbücher oder Lieblingsautoren habe. Anders jetzt als bei Roberta, die sagt, ja, es ist Zufall, ob sowas kommt oder nicht. Verliebe ich mich relativ rasch in Bücher und an sich bin ich ein Bock, der hier Gärtner ist, weil ich täglich Bücher in der Hand halte und dann selten ohne ein Buch nach Hause gehen kann. Also es ist ganz witzig, ich setze mich dem gefährlichsten Laden aus, den es für mich gibt.
Rabe Info.
Morgen ist es genau ein Jahr her, dass Jina Mahsa Amini mutmaßlich getötet wurde auf einer Polizeistation in Teheran. Verhaftet worden war sie, weil sie ihren Hijab nicht korrekt getragen haben soll. Ihr Tod war der Startschuss für landesweite Proteste. Über Monate gingen die Menschen im Iran auf die Straße unter dem Motto «Frau, Leben, Freiheit». Wie viele Menschen seither vom Regime verhaftet, gefoltert und getötet wurden, ist nicht klar. Der deutsche Rapper Bastard hat selbst iranische Wurzeln. Von ihm hören wir nun den Track «Mahsa Amini».
«In yek hoshdar-e vaziyat qirmiz ast. Zulm bidad mikonad va zalim kamakan bar tabl jinayat mikubad. Hamvatan, emruz agar bar nakhizi, siyahi be khane-ye to niz khahad amad. In yek hoshdar-e vaziyat qirmiz ast. زمان انقلاب قرار رسیده.
سر اومد زمستون September, stell dir vor, du wärst wie sie in Teheran unterwegs mit deinem Bruder und die Szenerie verändert sich von einer Sekunde zu anderen, wenn er ängstlich sieht, dass schwarze Schatten dich ergreifen und dich in die Ecke ziehen. Schnitt. Ihr Bruder wartet vor dem Polizeirevier und hört von drinnen Schreie, keiner weiß, wie folgenreich es wird, als seine Frau hinauskommt und sagt, dass sie jemanden umgebracht haben. Das werden sie noch hundertfach sagen. Stell dir vor, du wirst wie sie. Stell dir vor, du hättest nichts mehr zu verlieren und genug geschwiegen, genug davon, einem blutverschmierten Tuch zu dienen, bis sie dich aus Furcht erschießen. Stell dir vor, du rennst mit leeren Händen in eine Armee und dabei schreist du ihren Namen, während ihr Bild weiterlebt und auf der ganzen Welt geteilt wird als ein Zeichen für den Widerstand. Unter ihren Leichentüchern liegen Kinder aus dem Niemandsland und keiner weiß, wie viele Massengräber sie schon ausgehoben haben. Stell dir vor, du traust dich trotz Todesstrafe auf die Straße und dann wirst du ohne Vorwarnung einfach totgeschlagen in Gottes Namen. Stell dir vor, du wirst wie sie.
Rabe Info.
Wie kann das Theater möglichst inklusiv sein? Wie kommen wir zu gerechteren Arbeitsbedingungen? Und was kann gegen die strukturelle Erschöpfung im Theaterbetrieb unternommen werden? Solche Themen werden am Wochenende in Bern diskutiert. M2Act and Burning Issues, Performing Arts and Action bietet als erste schweizweite Veranstaltung diesen brennenden Themen eine Plattform. Mitveranstaltet wird dieses Netzwerktreffen unter anderem vom Schlachthaustheater Bern. Monika Hoffmann hat die Co-Leiterin Ute Sengebusch getroffen.
Ute Sengebusch, das Schlachthaustheater lädt gemeinsam mit anderen Kulturinstitutionen und Förderprojekten zum Netzwerktreffen in Bern ein. Gemeinsam mit Schauspielenden, Kulturschaffenden und WissenschaftlerInnen diskutiert die über brennende Themen, darunter Diversität, Sexismus, Machtkritik und Nachhaltigkeit. Welches konkrete Thema brennt dir als Co-Leiterin des Schlachthaustheater persönlich am meisten unter den Nägeln?
Ich finde es schwierig zu sagen, ein Burning Issue ist viel schlimmer oder viel drängender als der andere, weil es verschiedene Felder und Themen gibt, die Veränderung brauchen, Weiterentwicklung. Wir haben zusammen in der Kerngruppe 5 Themen bestimmt, die wir besonders wichtig finden. Das sind transparente und faire Lohnsysteme für alle. Ein zweites Thema ist soziale Sicherheit und der Schutz vor Altersarmut, vor prekären Arbeitsverhältnissen. Dann ist ein Issue für uns Care und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein weiterer Issue ist Zugänglichkeit und Inklusion auf allen Feldern, inklusive der Besetzung von Entscheidungs- und Machtpositionen, divers und inklusiv, und der Schutz vor und die Ahndung von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch. Und bei diesen 5 Themen finde ich es total schwierig zu sagen, ich habe eine Nummer 1.
Du hast ja bereits in einem Interview mit der Berner Kulturagenda über diese Themen gesprochen, auch über die Wichtigkeit von den Arbeitsbedingungen und Lohnmodellen. Was ist die Schwierigkeit an den Arbeitsbedingungen und Lohnmodellen im Theaterbereich?
Ein Problem ist sicherlich, dass die Lohnsysteme nicht immer transparent sind. Dass gar nicht klar ist, wer wie viel verdient für welche Aufgabe. Das ist häufig mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir enger zusammenarbeiten, nicht mal transparent und offen gelegt, wie da die Lohnunterschiede oder die Lohngefälle oder auch der Gender Pay Gap aussehen.
Wie handhabt ihr das konkret am Schlachthaustheater mit den Löhnen und der Transparenz?
Am Schlachthaustheater gibt es ein transparentes Lohnsystem, das auch auf der Website einsehbar ist. Und im Team, im Haus, haben wir ganz pragmatisch ein Sheet, in dem jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ausrechnen kann, wo er oder sie steht, was der Lohn ist. Es gibt einen Grundlohn in 3 Lohnstufen und dann gibt es verschiedene Zulagen, je nach Aufgabe und Verantwortung.
Neben diesen Themen Arbeitsbedingungen und Lohnmodellen ist ein Thema auch oder eine Forderung jeweils auch die Forderung nach Safe Spaces, gerade hier in Bern nach den Missbrauchsfällen von Bühnen Bern. Ein Safe Space ist eine geschützte Umgebung, frei von Diskriminierungen jeglicher Art. Ist es denn überhaupt möglich, im Kulturbereich oder genauer im Theater, wo viele Menschen aufeinandertreffen, einen Raum zu schaffen, der frei von allen Diskriminierungen ist?
Ich finde in dem Zusammenhang schon die Differenzierung wichtig, nicht vom Safe Space, sondern vom Safer Space zu sprechen, zu gucken, wie können wir Räume sicherer machen, dass gearbeitet werden kann ohne Angst, ohne Missbrauch, ohne Diskriminierung, ohne Bedrohung. Ist das möglich? Das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich ist es wahrscheinlich nicht möglich. Im Theater, im Kulturbetrieb nicht, aber ich glaube auch sonst ist es kaum möglich, wenn mehrere Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Ansprüchen zusammenkommen, zu sagen, der Space ist safe. Wir können ihn safer machen, wir können an unserer Kommunikation arbeiten, wir können gemeinsam Regeln aufstellen und auch jeweils in Gruppen, die zusammenkommen, definieren, wie wollen wir diesen Space haben. Aber ganz geschützt, hundertprozentig geschützt können wir wahrscheinlich nie sein.
Und genau diese Strategien, wie man diese Orte safer gestalten kann, die werden diskutiert am Burning Issues. Das ist das anstehende Netzwerktreffen der deutschsprachigen Theaterszene. Burning Issues ist die deutsche Grassroot-Bewegung für Gendergerechtigkeit und Diversität in den darstellenden Künsten. Sie organisiert seit 5 Jahren solche Konferenzen, Performances, Tagungen. Was erhoffst du dir hier in der Schweiz mit dem Austausch mit den viel größeren Theaternationen Deutschland und Österreich? Was bringt das uns?
Ich glaube, die Konferenz M2Act meets Burning Issues, Performance, Arts and Action gibt die Möglichkeit, das Netzwerk zu vergrößern, noch mehr voneinander zu lernen, Best Practice zu teilen. Und je mehr AkteurInnen hier zusammenkommen, desto mehr Erfahrungen, desto mehr Tools, desto mehr Lifehacks können wir miteinander teilen. Und indem wir zusammen da drauf blicken, können wir uns auch gegenseitig bestärken und verbünden.
Ein weiteres Thema, auf das ich gerne noch zu sprechen kommen möchte, ist die strukturelle Erschöpfung. Was ist damit gemeint?
Mit der strukturellen Erschöpfung ist gemeint, dass es zu viele Menschen gibt, die in den Strukturen, in den Künsten arbeiten, die eigentlich dauerhaft überlastet sind. Also der Anspruch an Qualität ist sehr hoch. Der Anspruch an die Produktion ist sehr hoch. Die Menschen, die dafür arbeiten, sind wahrscheinlich in der Anzahl zu wenige, um das in einem strukturell nicht erschöpften Zustand leisten zu können. Und ich glaube, dass sich das so immer weiterentwickelt, auch mit Strukturen, die gewachsen sind, dass Erwartungen da sind, dass wir an Abendproben da sind, dass wir Proben überziehen, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, dass wir noch eine Probe ansetzen. Und da kommt Erschöpfung her.
Und welche Lösungsansätze siehst du da persönlich schon oder was tust du dagegen, gegen diese strukturelle Erschöpfung?
Ich glaube, hier ist auch wieder ein Punkt, drüber reden, zusammenkommen und zu überlegen, wie wollen wir denn arbeiten? Welche Arbeitsbedingungen sind die, die uns gut tun und die dann letztlich auch der Kunst gut tun? Also alles, was uns gut tut, womit wir gute Arbeitsbedingungen haben, erhöht, glaube ich, die Qualität. Am Schlachthaustheater versuchen wir zum Beispiel, unsere Überstunden im Zaum zu halten und da nicht strukturelle Erschöpfung zu produzieren. Das ist gar nicht mal so einfach im Kulturbetrieb, der läuft, wo auch die Grenzen verschwimmen, häufig zwischen privaten Interessen und zwischen Beruf. Ich persönlich arbeite zum Beispiel daran, dass ich bei einem 80%-Pensum darauf achte, dass ich einen freien Tag in der Woche habe. Und dass ich an dem Tag nach Möglichkeit nicht arbeite. Und ich glaube, das tut mir, meinem Umfeld und letztlich auch dem Betrieb gut.
Vor einem halben Jahr habe ich hier auf Radio Rabe bereits mit deiner Co-Leiterin Maria Spanring über eure Visionen für das Schlachthaus gesprochen. Ihr seid ja jetzt ein Jahr hier am Schlachthaus, zuerst zu dritt mit Lisa Marie Fix, seit Februar noch zu zweit. Passend zu den Themen des anstehenden Netzwerktreffens habt ihr ja bereits damals gesagt, dass ihr das Schlachthaus als Ort der Integration und Diversität weiterentwickeln wollt. Wenn ihr selbstkritisch hinschaut, wo hapert es noch in Bezug auf Integration und Diversität? Was ist schwierig?
Das ist ja ein Prozess. Das heißt, es läuft über die Zeit und es braucht Einsatz, es braucht Engagement und Arbeit, ein Haus divers und inklusiv zu gestalten. Diversität auf unterschiedlichen Ebenen. Ästhetisch und künstlerisch gibt es Diversität in Formaten, in der Größe von Ensembles, in Sprachen, in Genres, die vorkommen, auch in Thematiken und auch in den Zielgruppen, die angesprochen werden. Diversität im Publikum ist sicherlich etwas, wo wir noch viel, viel, viel dran arbeiten können und das weiterentwickeln können, dass wir noch mehr Gruppen ansprechen, dass noch mehr Gruppen das Schlachthaustheater und sein Programm auf dem Schirm haben, dass noch mehr verschiedene Leute sich im Schlachthaustheater begegnen. Ein schöner Punkt, den wir haben, ist, dass wir einen dritten Spielclub eröffnet haben. Das ist ein Theaterkurs für Kinder und Jugendliche, der jetzt im Quartier Wittighofen stattfindet, also dezentral. Und dort in Zusammenarbeit mit Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit veranstaltet wird. Ja, ich würde sagen, in Bezug aufs Publikum haben wir noch einiges an Arbeit vor uns.
Das Netzwerktreffen M2Act in Burning Issues startet heute Freitag und dauert bis am Sonntagabend. Zu erleben gibt es neben Vorträgen und Workshops auch Konzerte, Partys und Kunst. Infos zum Programm findet ihr auf unserer Webseite rabe.ch/info.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser von der Künstlerin und Aktivistin Miriam Eiler Zürcher. Sie präsentiert den Text «Fassade und Löcher».
Ich hocke auf dem Balkon und schaue zur Baustelle nebenan. Die Fassade vom Nachbarshaus wächst täglich. Stück für Stück schrauben sie Wellblechspitzen an, bis es aussieht wie ein fertiges Haus. Und meine Fassade wird langsam wieder zu einem Gesicht. Ein Gesicht, das aufrichtig lachen kann, sich freuen und der Sonne entgegenblinzeln. Und nicht zur Mauer wird, wenn mal eine Woche vorbeizieht. Die Fassade bröckelt. Und ich bin froh. Ich bin wieder aufgetaucht aus einem Strudel, der mich einmal im Monat runterzieht. Manchmal tanze ich auf zu viele Hochzeiten. Bin verzettelt. 100 To-Dos auf meiner Liste, zig Projekte, kleine Abenteuer und grosse Fragen. Und ich weiss nicht, wo anfangen. Und der eigentlich überschaubare Haufen an Zetteln wird zu einem riesen Berg, der über mir wächst und über mir zusammenbricht. Aber es ist mehr so ein langsames Schlittern. Mehr wie ein gemütlicher Erdrutsch. Ich werde langsam nervös. Mein Gesicht versteinert sich, wird zur Fassade, um nicht noch mehr reinzulassen. Es wird eng in meinem Brustkorb. Nicht genug Platz für mich. Und gleichzeitig eine Leere, die sich breit macht, wo in allen Ecken hockt und mir verschwörerisch zublinzelt. Alles zerdrückt mich. Und gleich habe ich ständig das Gefühl zu zerplatzen. Beständig kurz vor dem Explodieren und Implodieren gleichzeitig. Und zwischen den kleinen Implo und Explosionen macht sich eine Traurigkeit breit, die mich an Orten mitnimmt, wo ich schon lange nicht mehr war. Und was mich hebt, ist zu wissen, dass es vorbeigeht. Weil ich weiss, dass mich mein Hormonhaushalt wieder mal in Löcher spickt, wo ich nicht gesehen habe. Und manchmal tanze ich auf zwei Hochzeiten. Und erst tanze ich ganz wirklich auf eine Hochzeit. Nicht metaphorisch gemeint. Und ich frage mich, warum und wen ich würde heiraten, wenn ich müsste. Und ich habe schon eine Liste. Da gäbe es schon ein, zwei, wo ich zwar nichts versprechen kann, aber ich mich immer wieder entscheide, mit ihnen durchs Leben zu gehen. Und es gibt jemanden, der unweigerlich eh schon meine Lebenspartnerin ist. Ich. Und mir kann ich nicht viel versprechen. Aber höchstens und im Minimum, dass ich jeden Tag aufstehe und probiere, mich zu lieben. Egal was es ist. Egal an welchem Tag vom Monat. Oder sie versuchen, meine Fassade abzubauen. Immer und immer wieder. Zum anderen nicht auszuschliessen und zu mir nicht einzuspliessen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, den 15. September. Diese Sendung gibt's auch als Podcast auf unserer Webseite oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören und zu abonnieren. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über den Druck der Immobilienlobby auf die Politik und wie Mieterinnen und Mieter darunter leiden. Beigetragen zu dieser Sendung haben Monika Hoffmann und Miriam Eiler-Zürcher. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Niss. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.